3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Sonntagabend und 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde und fünf Minuten vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Nach-dem-Spiel-Ausgabe des Millantons nach unserem Heimspiel gegen SV Darmstadt 98. Das Spiel des 31. Spieltags der zweiten Liga fand am Samstagabend, den 23.04. um 20.30 Uhr bei uns am Millantor statt. Das Spiel gegen die Linien endete 2:1 für den Gast aus Südhessen. Die Torschützen waren in der 9. Minute Pfeiffer nach Vorlage von Tietz in der 2:0. Holland in der 35. Minute nach Vorlage von Bader und Lukas Laschner machte das 1:2 in der 81. Minute nach Vorlage von Burgstaller. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei, wie im VDS, ist wieder Jana. Moin Jana, schön, dass du wieder dabei bist.
Gute, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob ich überhaupt gerne jemand dabei gehabt hätte, aber egal. Schön, dass du dabei bist. Wir kommen jetzt mal ganz kurz zu unserem Werbeblock und an dieser Stelle möchte ich nämlich ganz kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millanton Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Um die Niederlage zu verarbeiten, benötige ich heute allerdings ein Starkbier. Und da kommt mir das Schieber ganz recht. Das Single Hop Indian Pale Ale der Serie braut Kervida immer identisch ein. Die unterscheiden sich meistens nur in der Hopfensorte. Ich trinke heute einen Schieber Eclipse und sage Cheers. Mehr zur Kervida Kreativbrauerei findet ihr unter kervida.bier. Und Bier in der englischen Schreibweise und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, bevor wir in die erste Halbzeit eintauchen. Spiel war ausverkauft und somit 29.546 Zuschauer im Stadion. Vorspiel begonnen, nice Pyroshow auf der Süd. Und das möchte ich auch noch erwähnen, die feine Geburtstagschoreo der Skinheads. Von meiner Seite schon mal alles Gute zum 25-Jährigen und immer weitermachen. Die Stimmung war also zu Beginn des Spiels relativ prächtig auf unserer Seite. Und das war dann auch schon das Schönste in den ersten 20 Minuten. Kommen wir mal zur ersten Halbzeit, Jana. Wir hatten zwei neue in der Aufstellung. Giré und Becker haben Mackinock und Benatelli ersetzt. Und wir sind im klassischen 4-4-2 gestartet. Bei euch hat Coach Lieberknecht ebenfalls für Veränderungen in der Startelf gesorgt. Hat Isherwood für den verletzten Lasse Sobich gebracht. Das hattest du ja auch so erwartet. Und Braden Manu wurde durch Marvin Melem ersetzt. Das kam jetzt auch für dich nicht wirklich überraschend, oder?
Nein, kein bisschen.
Dann ist ja gut. Ihr habt euch dann nicht wie gewohnt in so einem flachen 4-4-2 mit Jasula und Kemper auf der Doppel-6 formiert, sondern mit einem 4-1-4-1, wo Tietz in der Spitze gespielt hat und Pfeiffer mit auf der Außenbahn auf der einen Seite und auf der anderen Seite war, glaube ich, Melem. Hatte irgendwie keiner so erwartet. Du auch nicht, oder?
Nein, also dafür, also ich habe ja schon im Hinspiel vor dem Spiel-Podcast gesagt, dass ich von Taktik nicht so viel Ahnung habe und dementsprechend überrascht mich die Aufstellung jedes Mal ein bisschen.
Alles klar. Wie sich das Ganze aufgelöst hat, findet ihr dann bei Tim im Artikel, der hat das auch nicht so erwartet. Den Artikel verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Jetzt lasst uns doch mal in den Spielverlauf eintauchen. Eigentlich wollten wir, wie gewohnt, die Initiative ergreifen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass beide Mannschaften doch etwas viel Respekt vor dieser Situation von Do or Die hatten. Jetzt also so, ne? Das, wie fandest du das so die ersten 5 Minuten? Das war so ein Abtasten, so ein unangenehmes, fand ich.
Ich kann es nicht genau sagen tatsächlich. Die ersten 5 Minuten habe ich nämlich tatsächlich noch verpasst.
Oh nein.
Ich hab ja die erste Halbzeit ohne Ton geguckt und die ersten 5 Minuten habe ich noch nicht geschafft.
Alles klar. Gut, dann bist du ja quasi eingestiegen mit dem ersten Abschluss bei euch quasi und der war gleich drin.
Tatsächlich ja, das war sehr, sehr, sehr erfreulich.
Wie hast du das Tor denn wahrgenommen eigentlich?
Tatsächlich habe ich erst ganz lange überlegt, ob das jetzt eigentlich ein Tor war, so, weil ich das ja, wie gesagt, ohne Ton gesehen habe und dann eben nur auf so einem kleinen Handy-Display. Und da habe ich dann so überlegt, geht das überhaupt, ist der reingegangen, ist der, kann das vielleicht doch noch irgendwie ein Abseits gewesen sein, und war dann doch sehr froh und habe dann noch ein bisschen gejubelt hier.
Sehr schön. Weil ich habe das irgendwie, mir ist das irgendwie so aufgefallen, dass bei uns der Innenverteidiger rausgerückt ist, nicht energisch genug gegen den Ball gespielt hat und das deshalb aus der Kette rauskam und dann infolgedessen Skarke die Möglichkeit hatte, auf Tietz zu spielen und der so einfach quer durch den Fünfer gepasst hat. Genau das, was Lieberknecht irgendwie in seinen Matchplan aufgenommen hatte. Das sah so leicht aus und das war es, glaube ich, auch aufgrund unseres Abwehrverhaltens. Das hat mich tierisch geärgert. Es hat mich tierisch geärgert, wie inkonsequent wir da waren. Für euch war es ja quasi Geschenk zum Start, ne?
Sozusagen. Ja, also man kann halt auch schon sagen, dass das vielleicht auch gut war, dass Kempe noch mit vorne war und dass das so ein bisschen, dass da viele auf einmal waren und dann Luca das dann so reinschnipsen konnte. Also war schon gut so.
Das glaube ich. Das glaube ich. Hat man die Befreiung hat man auch gesehen und ich glaube, bei uns war schon, war wieder dieser Punkt. Oh Mann, jetzt müssen wir schon wieder einen Rückstand hinterherrennen. Es hat uns aber irgendwie nicht wirklich dolle gestört, weil wir kamen immer wieder im Anschluss, haben wir immer weiter nach vorne gespielt mit in der 11. Minute eine Chance von Giré, in der 14. Minute noch eine von ihm, und dann ab der 20. Minute habe ich gemerkt, dass wir immer mehr Druck gemacht haben und ihr nicht wirklich Zugriff auf uns hattet. Also jedes Mal, wenn wir nach vorne gespielt haben, hattet ihr eigentlich standet ihr relativ blank da. So, auch wenn wir uns das Leben durch die eigenen Ballverluste schwer gemacht haben.
Das kann gut sein.
Okay.
Ja, tut mir leid, für Taktik bin ich echt nicht so der Gesprächspartner.
Wir hatten dann eine strittige Szene in der 22. Minute, wo Burgstaller nach Kontakt mit Isherwood im Strafraum runterging und einen Elfmeter gefordert hat. Doch auch da hat der Schiedsrichter Stegermann einfach weiterspielen lassen. Hat, glaube ich, sogar nochmal kurz einen VAR-Check gegeben. Aber irgendwie war das halt auch nichts wirklich Aufregendes. Also ich glaube, da hat er ein bisschen zu viel aus der Situation machen wollen. Einfach, das macht er manchmal zu oft. Einmal im Spiel macht er das, versucht das auf jeden Fall zur Zeit.
Versuch macht klug, sagt man doch so schön.
Ja, das stimmt natürlich. Dann, wie gesagt, wir haben halt weiter versucht, Druck zu machen. Beck hat einen Ball auf Aminido gespielt, der leider einen schwachen Abschuss gehabt hat, dann kann Hartl nicht die eine Ablage von Paccarada nicht verwerten, Burgstaller schafft das leider nicht, also Burgstaller hat dann in der 30. Minute Aminido von der Grundlinie bedient und da grätschte Bader quasi todesmutig einmal quer durch den Strafraum und hat den so den fast sicheren Treffer von uns weggeblockt. Das war schon mega gut verteidigt. Also wie eure gesamte Verteidigung eigentlich immer gut stand. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf, aber das war schon echt extrem gut verteidigt von euch.
Ja, fand ich auch. Kann ich nur so unterschreiben.
Sind denn Isherwood und Pfeiffer eigentlich immer so Säulen bei euch? Weil ich meine, wenn man jetzt so die letzten Spiele sieht, da hat es sehr, sehr häufig bei euch im gegnerischen oder in eurem Kasten geklingelt.
Ich muss sagen, also für mich persönlich ist sind das ja beide sehr, sehr große Spieler. Und immer wenn ich die so beobachte, machen die doch immer sehr große, schnelle Schritte und sind halt sofort wieder irgendwie hinten beim Tor, sobald sie wieder zurück müssen. Und ich weiß nicht, also für mich sind die beiden auf jeden Fall so ein Dreamteam in der Innenverteidigung, ohne, ja, wie gesagt, viel große Ahnung zu haben. Also der Trainer wird sich auch was dabei gedacht haben, dass er im letzten Spiel Lasse Sobiech hat spielen lassen, statt Isherwood. Für mich persönlich ist das, sind die beiden eher so das, was ich in der Innenverteidigung sehen möchte.
Das sind auch richtige Kanten, ne? Muss man auch mal. Ja. Das stimmt schon, ja. Das war auch das Flackern von uns. Und dann sind wir schon in der 35. Minute. Und beschreib mal für die Hörer in kurz, wie das Tor zustande kam von Holland. Nach einer Ecke von Kempe sieht Bader Holland auf der gegenüberliegenden Seite und bringt den Ball so butterweich auf den linken aufs linke Fünfereck und der knallt per Dropkick in den rechten Winkel. Also zwei Sachen. Erstens haben wir hier schon mal die Frage geklärt, warum Bader so viele Vorlagen hat. Das hatten wir ja nochmal im VDS angesprochen. Es ist jetzt seine 8. Torvorlage, glaube ich, gewesen. Und zweitens, den trifft Ball Holland doch nie wieder so, oder? Oder wie hast du das gesehen?
Also es war auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Menge Glück dabei, dass der Winkel so frei war, dass er aus der Distanz, also ist jetzt auch was ich am Anfang des Balles nicht so hätte sehen kommen sehen. Hat funktioniert, war gut so.
Ja, das glaube ich. Du sagtest noch, dass du noch Infos aus dem Blog hattest, was Holland hatte, dass Holland sich auf seinen was war das, sein Wristband?
Ja, also genau, in unserem internen Chat sozusagen hieß es dann irgendwie tolle Geste von Holland, also er muss wohl danach irgendwie auf sein Bändchen auch gezeigt haben, also er hat dieses Du musst kämpfen Bändchen von Johnny angehabt und Lieberknecht hat das auch in der PK dann nach dem Spiel nochmal erzählt, dass die wohl die Bändchen, also Fabian Holland und Tobias Kempe zugeschickt bekommen haben und alle Spieler das Bändchen getragen haben, nachdem sie am Vormittag auch nochmal die Geschichte um Johnny erzählt bekommen haben aus der Sicht von Tobi Kempe. Und das kann also auf jeden Fall auch nochmal einen großen Schub, Motivationsschub nach vorne gegeben haben, denke ich mal. Hm.
Willst du ganz kurz in 3-4 Sätzen einmal die Geschichte von Johnny kurz einmal noch darlegen, weil vielleicht gibt es Hörer, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben.
Ja, ich kann es versuchen, ohne jetzt viel Anspruch auf komplette Richtigkeit zu haben. Also Johnny ist ein Fan vom SV Darmstadt gewesen, der an Krebs erkrankt war und dann sein Motto war halt, du musst kämpfen, es ist noch nicht zu spät. Davon gab es dann halt diese Silikonarmbändchen, die wir, die viele Fans halt tragen, die auch an den Verein für krebskranke Kinder wird das Geld halt gespendet. Und Johnny ist dann im März 2018, glaube ich, also mit dem Jahr bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber im März auf jeden Fall verstorben. Und daraufhin wurde das Stadion auch ein Jahr nach ihm benannt, also hieß dann Jonathan-Heimisch-Stadion. Die Südtribüne ist jetzt auch jetzt nach ihm benannt, heißt Jonathan-Heimisch-Tribüne. Und die Bändchen spielen immer noch eine große Rolle. Da steht jetzt nicht mehr, du musst kämpfen, es ist noch nichts verloren, sondern du musst kämpfen jetzt erst recht. Und ich trage es auch täglich und wenn eins dann reißt nach dem Duschen oder so, dann gibt es gleich ein neues. Ich habe zu Hause ungefähr 5 meistens auf Halde.
Okay, gut. Das ist halt, wen das interessiert, das wird auch in der ZDF Sportstudio Doku über aus der letzten Woche über den möglichen Aufstieg von Darmstadt 98 gezeigt. Da kann man auch nochmal reingucken und es gibt sicherlich auch bei euch irgendwo auf der Webseite noch nähere Infos zu dieser Aktion. Genau. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben zwar, wenn das jetzt, um wieder zum Fußball zu kommen, nach dem Tor haben wir, mussten wir uns da erstmal ein bisschen ungläubig schütteln, weil es kam wieder aus dem Nichts, mehr oder weniger. Wir haben dann weiterhin versucht, die letzten 10 Minuten in der Halbzeit noch Fußball zu spielen. Große Chancen sprangen allerdings nicht mehr raus. Lass uns mal kurz das Fazit der ersten Halbzeit ziehen. Wie sieht denn deines aus? Gibt es da jemanden, den du besonders hervorheben möchtest?
Also eigentlich kann ich da wirklich nur den Fabi Holland hervorheben, weil er halt eben dieses krasse Tor geschossen hat, von dem ich nie geglaubt hätte, dass das funktioniert, und wegen halt dieser Geste und den Armbändern. Und ja, die erste Halbzeit war irgendwie effizient, sage ich mal. Und
ja. Ja. Oh Gott, effizient. Das ist so ein Ding. Oh Mann. Das tut so ein bisschen, dieser Effizienzgedanke, der tut mir so weh. Aber du hast schon recht. Das war es auch. Mein Fazit war so irgendwie, wir haben viel zu viele Ballverluste gehabt und sind und hatten nicht klar genug vorgetragene Angriffe bei uns und ein sehr unkonzentriertes Abwehrverhalten. Und ihr wart bei diesen wenigen Chancen einfach mega effizient, so wie du sagtest, und konsequent und souverän in den Abwehraktionen. Leider fand ich Amenido sehr unglücklich an dem Tag. Der hat zwar viel versucht, aber es halt auch häufig gescheitert. Und leider war unsere Innenverteidigung meines Erachtens auch nicht so ganz konsequent und zielstrebig in der Verteidigung. Das zieht sich gerade so ein bisschen wie so ein roter Faden durch und kostet uns echt mega viele Punkte. Also das beides, also Ballverluste, nicht klar genug vorangetragene Angriffe, aber auch nicht konsequent und zielstrebig verteidigen. Das ist echt schwierig. Kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Wir haben gewechselt, gleich zu Beginn. Amenido musste dann auch den Platz verlassen. Für ihn kam Lukas Daschner. Und auch Jigawa, unser Außenverteidiger, musste den Platz verlassen. Und dafür ihn kam Luca Zander. Lukas und Luca sozusagen, beide auf dem Platz. Und ab da an, das ist echt witzig gewesen, ab da an hat es bei uns funktioniert. Es hat geklickt. Lukas Daschner hat ein super Spiel gemacht. Wir haben immer wieder schön kombiniert, eine Chance nach der anderen irgendwie. 49. Minute, Burgstaller verpasst knapp. 54. Minute, Paccarada flankt von der Eckfahne und Daschner knöpft aus kurz vorm Tor knapp vorbei. Also wir haben immer mehr gedrückt. Wie hast du das wahrgenommen? Also
ja. Ja. Ja, nee, also ich habe das auch von den anderen im Stadion auch so, die waren, glaube ich, zum Teil nah an einem Herzinfarkt in der zweiten Halbzeit, weil das war ja mega spannend. Ja. Ich meine, der Daschner ist eingewechselt und macht dann halt später dann auch das Tor, also das war dann ja auch ein kluger Wechsel in dem Sinne.
Ja.
Bei uns war es ja so, dass wir erstmal einmal gewechselt haben in der 60. Minute, das war aber ein Offensivspieler gegen einen Offensivspieler. Und dann nach eurem Tor, ein zweiter Wechsel, der war auch noch vor eurem Tor. Das war dann halt schon der Versuch, quasi die Offensivspieler rauszunehmen und gegen Defensivspieler zu ersetzen, damit wir dann eben einfach unsere Führung halten. Ne? Also.
Ja, das hat man gemerkt. Also ihr kamt aber auch kaum zum Luftholen. Ne? Also das war wirklich, wir haben wirklich Druck gemacht, Druck. Ich glaube, Lukas Pfeiffer ist, glaube ich, rausgegangen bei euch, weil er angeschlagen war, weil er hat irgendwie in einem Zweikampf hat er was abgekriegt und konnte dann nicht mehr. Und ist dann, deshalb kam, glaube ich, auch Honsack für ihn auf der Außenbahn. Allerdings kam dann irgendwie in der 70. Minute, nachdem wir permanent weiter gedrückt haben, irgendwie kamt ihr doch mal wieder vors Tor und zack, wäre es fast 3-0 gestanden. Also da hat Melem quasi als zu 3 Metern schießt der Vasili an. Das wäre noch richtig schlimm geworden. Aber irgendwie hat sich St. Pauli davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Die haben wirklich ein mega gutes Spiel in der zweiten Halbzeit gezeigt und haben euch einfach immer wieder reingedrängt. Wir haben dann in der 75. Minute nochmal gewechselt. Buchtmann für Hartl, der auch gelb belastet war. Und wir haben, glaube ich, ihr musstet da richtig Schwerstarbeit leisten, eure gesamte Abwehr, oder?
Ich denke auch, ja. Aber wie wir es ja schon gesagt hatten, also ich bin auch überzeugt von unserer Abwehr und die haben halt weiterhin gute Arbeit geleistet, ne?
Ja, das haben sie tatsächlich nur einmal nicht, und zwar beim 1-2 von Daschner in der 81. Minute. Da hatte Buchtmann aus dem Halbfeld quasi geflankt. Burgstaller den Ball wohl noch mit seinen Haarspitzen irgendwo touchiert, sodass er quasi noch den Assist zugeschrieben gekriegt hat. Und Daschner kann den Ball einfach unbehelligt einschieben. Und dann haben wir versucht, nochmal, und nach 2 Minuten später haben wir nochmal gewechselt, haben dann Matanovic und Mackinock gebracht für Becker und Irvine und haben nochmal versucht, alles nach vorne zu werfen. Und dann flogen nur noch die Bälle, glaube ich, in euren Strafraum. War nicht mehr schön, was wir da vorbereitet haben. Und ich glaube, ich habe mich auch mehr geärgert darüber, dass wir das nicht schön vorbereitet oder dass wir dann teilweise einfach nur so die Exit-Strategie gewählt haben, immer wieder hoch und immer, anstatt das noch weiter klar auszuspielen. Aber naja, irgendwie war es dann am Ende, konntet ihr das irgendwie über die Zeit retten. Fand ich nicht verdient, den Sieg, muss ich mal so sagen. Also wir hätten mindestens einen Unentschieden verdient gehabt. Aber am Ende stehen 3 Punkte für euch. Wie fällt denn dein Fazit aus nach dem Spiel?
Ja, nach dem Spiel. Ne, da kann ich nur bei dem bleiben, was ich schon gesagt habe. Das war einfach irgendwie effizient und es war wichtig, also damit wir halt vorne bei den Aufstiegsplätzen weiter davor bleiben. Und ja, manchmal hat man, also ich habe das ja auch am Mittwoch schon gesagt, manchmal ist da noch so das kleine Quäntchen Glück, dass der Ball halt eben ins Tor geht und nicht ans Außennetz oder an den Pfosten. Und irgendwie schrieb mir schon ein Kumpel, als er auf dem Weg nach Hamburg war, diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Und ja, ich bin schon froh, dass sein gutes Gefühl sich dann durchgezogen hat und dass wir vor allem nicht in Orange gespielt haben.
Das ist auch echt eine Augenkrebsfarbe, ey.
Ja, genau.
Oh Mann. Wir müssen jetzt noch mal kurz, ich musste diese zweite Halbzeit dann irgendwann so mal ganz kurz sacken lassen, weil das war so, wo ich dachte so, Leute, wenn man das mal in nackten Zahlen so ausdrücken möchte, ja, das ist jetzt, um das Ganze mal so ein bisschen zu entromantisieren, ja, wir sind 4 Kilometer mehr gelaufen, wir haben mehr als doppelt so viele Torschüsse abgegeben, wir haben mehr als 300 Pässe mehr gespielt, wir hatten 66% Ballbesitz, wir haben 5-2 Ecken gehabt und trotzdem gehst du als Verlierer vom Platz. Na, dann Tim hatte das dann in seinem Artikel so schön zusammengefasst und gesagt, gerade das macht diese Niederlage so unangenehm. Hätte das verdient und deutlich verloren, dann hätte man sich ärgern, aber im Anschluss auch sagen können, dass man halt einfach nicht gut genug war. Nun ist aber genau das Gegenteil der Fall. Der FC St. Pauli verliert das so wichtige Spiel gegen Darmstadt, zeigt dabei aber eine überzeugende Leistung, womöglich sogar die beste im Jahr 2022. Und was jetzt unter Klammer auf, was aber leider auch nicht so schwer ist. Und das ist richtig bitter. So, dem ist von meiner Seite auch nichts hinzuzufügen. Genauso, so ähnlich sehe ich das auch, dass es wir in der zweiten Halbzeit einfach ein Feuerwerk abgebrannt haben und aber nicht klar genug in der Chancenverwertung waren. Was siehst du denn aus der Begegnung für euch jetzt? Außer 3 Punkte und Platz 3, Entschuldigung.
mehr tatsächlich erstmal nicht, weil wir haben noch 3 Spieltage. Da kann wieder irgendwie alles passieren. Ich nehme natürlich mit, dass Lieberknecht in der PK gesagt hat, wir hatten das nötige Spielglück. Das kann uns quasi auch bei jedem anderen Spiel wieder genommen werden. Er sagt aber auch, dass weite Teile tiefes Verteidigen waren und nach seinem Geschmack zu tief. Das heißt, vielleicht zieht er daraus auch gewisse Konsequenzen dann im Training mit den Spielern für die nächsten Spiele. Aber mehr kann ich dazu gerade auch nicht sagen. Die Frage ist halt eben auch noch, ob Seidel wieder fit wird. Der war jetzt gar nicht in der Aufstellung und laboriert da wohl noch an einer Verletzung. Und ja.
Okay. Was bei uns richtig bitter ist, dass gegen Nürnberg dann, dass wir 2 Spieler haben, die jetzt gegen euch die 5. gelbe Karte gesehen haben. 2 wichtige Spieler, nämlich mit Irvine und Hartl. Da werden 2 Spieler ausfallen. Und was mir richtig wehtut eigentlich so nach dem Spiel ist, dass wir nicht mit dieser Einstellung ins Spiel gehen, dieses Ding unbedingt gewinnen zu wollen, dieses Siegesselbstbewusstsein. So, ich habe manchmal das Gefühl, wir ziehen eher so zurück als konsequent durch. So, und das war auch gestern in so vielen Situationen spürbar. Und das habt ihr uns meines Erachtens auch so vorausgehabt. Ihr wolltet das 1000%. Und bei uns ist dann halt manchmal 100% oder 90% einfach nicht gut genug. So, wenn wir daddeln manchmal sehr, sehr schön rum und wir spielen sehr, sehr schönen Fußball. Aber manchmal wollen wir das Tor nicht, habe ich das Gefühl. So, wir wollen es nicht mehr als der Gegner. Und der Gegner will halt verteidigen. Und da müssen wir nochmal durch. Das ist meines Erachtens irgendwie auch so ein Einstellungsthema, dass wir da, dass uns gelingt es nicht mehr, diese Leichtigkeit, dieses, was wir in der Hinrunde hatten, weißt du? Dieses, so was bei euch ja auch in der Hinrunde sehr auf dem Platz lag, ja, wo ihr mit Leichtigkeit die Gegner überrannt habt, das passiert halt bei uns gerade nicht mehr. So, ja, das funktioniert halt gerade nicht. Das ärgert mich ein bisschen. Während wir jetzt mit einem Platz Rückstand auf Platz 4 stehen, klettert ihr natürlich jetzt auf den Relegationsplatz, spielt dann nächste Woche gegen Aue, die heute unentschieden gespielt haben. Und die sich vielleicht noch irgendwie auf den Relegationsplatz retten könnten.
ja, puh.
Was ist da für euch drin?
Ich weiß
nicht. Alles andere als ein Sieg dürfte euch ja nicht schmecken, ne? Wenn ihr jetzt auf Platz 3 stehen bleiben wollt.
Also ich kann es nicht sagen, was der Verein möchte und was der Verein auch packt sozusagen. Also klar, Aue, wenn die jetzt alle Spiele gewinnen und Dresden alle verliert, also das ist ja auch, also es muss ja beides eintreten oder Dresden ja, genau, auch maximal eine Unentschieden spielen. Also die haben es auch nicht mehr nur in der eigenen Hand, sie müssen auch noch auf das Pech von Dresden hoffen und dementsprechend weiß ich halt nicht, wie sehr die das dann vielleicht ja wollen und wie sehr wir das wollen oder schaffen. Also gerade auch am ausverkauften Bölle, ne, ob wir dann doch wieder mehr Glück haben und dass wir das jetzt als positiven Anreiz mitnehmen, das Gefühl, am Millerntor gewonnen zu haben.
Ja, okay. Wir spielen nächsten Freitagabend gegen den Club aus Nürnberg. Auch geil. Aufgrund unserer 2G-Regelung im Stadion, also geimpft oder genesen, kommen die mit ihren Ultras nicht ans Millerntor, ne? Das ist 3G eigentlich und die wollen einfach nicht. So, der Club ist adept, ne? Die haben die Chance, da aufzusteigen und jetzt kommen sie nicht. Naja, mir egal, sollen sie halt zu Hause bleiben. Es ist auch so ein komischer Verein. Das VDS zum Spiel gegen Nürnberg kommt dann von Michael, dieses Mal im Gespräch mit Fadi. Da freue ich mich mal persönlich drauf, weil ich die beiden im Gespräch mal sehr, sehr nett finde. Jana, hast du noch weise letzte Worte?
Nein, ich bin leider überhaupt nicht weise.
Vielleicht ist das genau das Weise. Man weiß es. Man weiß es nicht. Oh Gott. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Anna, und die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Und ihr, liebe HörerInnen, das war meine letzte Aufnahme für diese Saison. Wir hören uns in der neuen Saison wieder, egal ob zweite oder erste Liga, für immer mit dir, magischer FCSP. Bleib bis dahin gesund und immer schön, aha. Tschüss.
Tschüss.